ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Kai wurde in Heidelberg geboren. Und seine Geburt war eine der längsten im ganzen Krankenhaus. Es dauerte um die 24 Stunden, bis er zur Welt kam. Als er etwa 5 Tage alt war, stellten wir fest, dass er außergewöhnlich war. Anders. Er war ganz aufmerksam, hat sich mit weit aufgerissenen Augen nach allem umgeschaut. Wir haben damals aber natürlich nicht gedacht, dass irgendetwas nicht stimmen könnte. Wir fanden es einfach aufregend.
Als Professor Henry Markram in den 90er Jahren Vater wird, ahnt er noch nicht, was auf ihn zukommt. Markram, geboren in Südafrika, ist zu jenem Zeitpunkt bereits ein weltberühmter Hirnforscher. Doch sein Sohn Kai lenkt Markrams Forschungsarbeit auf ein neues Gebiet, den Autismus. Und so trägt der Wissenschaftler dazu bei, dass diese angeborene Störung heute erheblich besser verstanden wird als früher. Dass man etwa nicht mehr davon ausgeht, Autisten mangele es an Gefühlen. Henry Markram kommt sogar zum gegenteiligen Schluss.
Neue Erkenntnisse über Autismus. Zu viel Gefühl? Eine Sendung von Oliver Buschig.
We noticed that as he started interacting with other kids, at first the kids loved him and then they ran away from him because
als er dann Umgang mit anderen Kindern hatte, haben die ihn zuerst geliebt, aber bald sind sie vor ihm weggelaufen. Sie wollten nicht mit ihm spielen. Er war über die Maßen gesellig. Er wollte dauernd mit anderen sprechen und spielen. Das wurde dann in der Schule schwierig. Da ging es los, dass er Panikattacken bekam. Ihm wurde schnell alles zu viel. Er hat dann dicht gemacht und sich geweigert, Dinge zu tun. Er hat getreten, gebissen, gespuckt und sowas. Das wurde dann sehr anstrengend.
Henry Markram, der in den 90er Jahren in Israel lebt und die israelische Staatsbürgerschaft angenommen hat, macht dort ähnliche Erfahrungen wie zu jener Zeit auch andere Eltern von autistischen Kindern weltweit. Für das seltsame Verhalten seines Sohnes finden Ärzte nicht die richtige Diagnose. Man vermutet zunächst ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Doch erst bei einem Aufenthalt in Kanada bekommt Markram in einer Klinik den entscheidenden Tipp.
Sie waren die Ersten, die sagten, dass Kai ein Autist ist. Was bei ihm die Sache so schwierig machte, war, dass er Sozialkontakte nicht vermeidet wie andere Autisten, sondern er sucht sie.
Den Begriff Autismus prägt um 1911 herum der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler. Er benennt damit ein Merkmal der von ihm erforschten Krankheit Schizophrenie. Als eigenständige Störung wird Autismus erst in den 1940er Jahren beschrieben, von dem nach Amerika eingewanderten Kinderpsychiater Leo Kanner und dem Wiener Kinderarzt Hans Asperger. Sie unterscheiden dabei Menschen mit Schizophrenie, die sich aktiv in ihr Inneres zurückziehen, von jenen, die von Geburt an in einem Zustand der inneren Zurückgezogenheit leben. Diese Zurückgezogenheit ins Ich gilt fortan als Kern dieser Erkrankung.
Ein sicher ganz wesentliches Erkenntnis ist, dass es tatsächlich mehr Menschen betrifft, als man es gedacht hat. Das ist, denke ich, ganz wichtig.
Das sagt Michelle Noterdam, Professorin für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Augsburg. Rund 1% der Bevölkerung, schätzt sie, ist von Autismus betroffen. Wenn die Störung auch in vielen Fällen nicht behandlungsbedürftig ist, oft nicht einmal wirklich auffällt. Denn Autismus hat viele Erscheinungsformen. In Fachkreisen heißt die Krankheit heute daher Autismus-Spektrum-Störung.
Sie haben Menschen mit Autismus, die zusätzlich auch eine Intelligenzminderung und eine Sprachproblematik haben. Und dann haben Sie Menschen mit Autismus, die ja eine hochfunktionelle Sprache haben und durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent sind. Und das allein sind so 2 Extremen innerhalb des Spektrums.
Für Autismus gibt es keinen Gentest, keine Blutuntersuchung und er lässt sich auch nicht im Hirnscanner feststellen. Für die Diagnose sind Ärzte und Therapeuten daher darauf angewiesen, das Kind zu beobachten und die Eltern zu befragen. Mit ausgeklügelten Fragebögen lässt sich heute aber die Störung schon viel früher diagnostizieren, sagt Professor Christine Freitag, Direktorin der Frankfurter Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Also in den USA wird teilweise die Diagnose tatsächlich schon mit 12 bis 18 Monaten gestellt.
Das kann man versuchen, aber das sind schon doch durchaus einige Fehldiagnosen dabei, ja, weil da einfach Kinder dann teilweise zu schnell diagnostiziert werden. Wir sagen eigentlich in Deutschland so, dass es gut ist, wenn man bis zum Alter von 2 diagnostiziert, wobei Kinder mit leichteren Ausprägungen, da ist es durchaus so, dass es oft manchmal erst mit 4 oder 5 auffällt, wenn die dann im Kindergarten sind und dann mit anderen Kindern auch spielen sollen.
Als Henry Markram und seine Frau in den 90er Jahren eine Erklärung für das auffällige Verhalten ihres Sohnes Kai suchen, sind sie froh, dass endlich eine Diagnose gestellt wird. Autismus, das erklärt die morgendlichen Kämpfe. Welche Unterhose, welche Socken? Soll Kai duschen, gerät er in Panik. Abends will er ohne sein Hüttenkäsebrot nicht schlafen gehen und wehe, das richtige Kissen liegt nicht am richtigen Ort. Obendrein beginnt er auch noch mit Freude, Spielzeug aus dem Fenster zu werfen. Alles durchaus typische Symptome. Und doch, etwas scheint nicht zu stimmen.
In so gut wie jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung steht, dass Autisten nicht interagieren können, dass sie Tätigkeiten bevorzugen, die sich ständig wiederholen, dass es ihnen an Empathie mangelt und dass sie die Gefühle und Absichten von anderen nicht erkennen können. Manchen Theorien zufolge hatten Autisten überhaupt keine Gefühle. Und dabei war Kai das absolute Gegenteil. Und das passte überhaupt nicht zum damaligen Verständnis von Autismus. Also fingen wir an zu forschen.
Das damalige Verständnis von Autismus ist beispielsweise geprägt von einem entwicklungspsychologischen Experiment, das britische Forscher Mitte der 80er Jahre ersonnen haben.
Okay, this is Sally and this is
Man spielt dabei einem Kind eine kleine Szene mit 2 Puppen vor. Die eine heißt Sally, die andere Anne. Sally legt in dieser Szene eine Murmel in einen Korb und geht dann weg. In Sallys Abwesenheit nimmt nun Anne die Murmel aus dem Korb und versteckt sie in ihrer eigenen Schachtel.
Sally puts her marble in her basket to keep it safe while she goes outside to play.
Schließlich kehrt Sally zurück und das Kind wird nun gefragt, wo wird Sally wohl ihre Murmel suchen? Normalerweise antworten Kinder ab dem 4. Lebensjahr darauf richtig mit im Korb. Doch etwa 4 von 5 autistischen Kindern tippen auf Annes Schachtel, also dort, wo sie die Murmel selbst gesehen haben.
So when Sally comes back from playtime, where will she look for her marble?
Viele Fachleute folgern daraus, Autisten können sich nicht in andere hineinversetzen. Es fehle an Empathie, an Einfühlungsvermögen, wahrscheinlich gar an Gefühlen generell. Henry Markram will das nicht glauben. Er vertieft sich in die Befunde zur Autismusforschung und stellt fest, dass über die Ursachen der Krankheit und die Vorgänge im Gehirn kaum etwas bekannt ist. Wenn er Ärzte danach fragt, hört er von ihnen, sie müssten es doch wissen, sie sind der Hirnforscher. Also beschließt er, sein Forscherleben zu ändern.
Nobody really investigated.
Niemand hatte je untersucht, woher diese Panikattacken und Wutanfälle kamen und warum sie gewisse Sachen nicht essen wollen. Warum mögen sie es zu baden, aber nicht zu duschen? Und warum drehen sie durch, wenn man sie duscht? Um all diese Dinge hatte sich nie jemand gekümmert. Und wir stellten fest, dass so etwas ziemlich oft vorkommt und dass unsere Vorstellung von Autismus nicht ganz stimmte.
Für seine Forschungspläne im Bereich Autismus erhält Markram einen Ruf ans MIT. Die legendäre Technische Universität in Cambridge, Massachusetts, bietet ihm eine Professur und stellt Fördergelder in Aussicht. Doch Markram entscheidet sich für ein Angebot der Universität EPFL im schweizerischen Lausanne. Hier lernt er seine 2. Frau kennen, mit der er gemeinsam die neuronalen Grundlagen von Autismus ergründet. Vor allem in Experimenten mit Ratten, bei denen sie gezielt Autismus auslösen wollen, durch Stoffe, die im Verdacht stehen, die Störung zu verursachen. Quecksilber, Alkohol, Epilepsie-Medikamente. Sie suchen nach Zellen, die das Gehirn hemmen und dafür verantwortlich sind, dass Autisten oft so in sich gekehrt sind. Jahrelang geht nichts voran, bis sie schließlich durch die Arbeit einer Doktorandin feststellen, bestimmte Zellen des autistischen Gehirns sind nicht etwa gehemmt, sondern im Gegenteil deutlich aktiver als bei Nicht-Autisten. Das, sagt Henry Markram, hat deutliche Folgen für das Empfinden und das Verhalten.
In an experiment is where you give a tone and then a small shock. It doesn't burn, it doesn't really hurt, but it is a shock, it's like a tingle.
Wenn man Ratten in einem Experiment mehrfach erst einen Ton vorspielt und ihnen dann einen ganz leichten Elektroschock versetzt, nur so eine Art Kitzeln, dann erstarren sie daraufhin immer, wenn sie diesen Ton hören, in Erwartung des bevorstehenden Schocks. So passiert das bei einem normalen, oder sprechen wir besser von einem neurotypischen Tier. Es erstarrt, weil es denkt, dass nun ein Schock folgt. Wenn man dann aber nur den Ton spielt, ohne dass ein Schock folgt, versteht die Ratte das bald, vergisst die Erfahrung und erstarrt eben nicht mehr. Bei autistischen Ratten ist das anders. Zum einen begreifen sie den Zusammenhang zwischen Ton und Schock viel schneller, erstarren also viel früher. Zum anderen aber kann man ihnen den Ton ohne darauf folgenden Schock so oft vorspielen, wie man will. Sie vergessen es nicht.
Teach them as many times as you want. You say tone and no shock, tone, no shock. And they did not unlearn.
Das autistische Gehirn lernt also schneller und vergisst schlechter, sagt Henry Markram. Und es empfindet Sinneseindrücke viel intensiver.
It's like all your senses are dialed up. It's like you dial them up by a factor of 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Es ist, als ob all deine Sinne verstärkt würden. Um den Faktor 1, 2, 3 oder vielleicht sogar 10. Je nachdem, wie stark der Autismus ist. Das heißt, das Licht ist 10-mal so hell. Ein Ton ist 10-mal so grell. Stoff auf deiner Haut fühlt sich 10-mal so rau an, wie Sandpapier. Duschen fühlt sich an, als ob Nadeln auf deinen Körper einprasseln und dich erstechen. Und als wir das begriffen hatten, mussten wir erkennen, wir sind diejenigen, denen es an Empathie mangelt, nicht die Autisten. Wir sind es, die ein Kind unter Nadeln stellen.
Zum ersten Mal kam er mit der Theorie ja vor ungefähr 10 Jahren. Am Anfang gab es auch viel Kritik und Widerstand. Aber man sieht, wie sich das Bild in den vergangenen 10 Jahren gewandelt hat und wie immer mehr neue Studien diese Theorie bestätigen.
Erzählt der Journalist Lorenz Wagner, der ein Buch über Henry Markram und dessen Autismusforschung geschrieben hat. Der Junge, der zu viel fühlte, heißt es. Und für Wagner steht fest, der Hirnforscher hat den Blick auf Autisten nicht nur aus medizinischer Sicht verändert.
Das Wichtigste an der Theorie finde ich, dass sie weggegangen ist von der Idee, dass Autisten einen Fehler haben, dass sie Mängelexemplare sind, dass man immer versucht hat, einen Mangel zu beheben und im Gehirn was zu verändern, um einen Fehler auszugleichen. Und der ist hingegangen und hat gesagt, es geht nicht um einen Mangel, da ist etwas, was Autisten zu viel haben. Und damit müssen wir umgehen, also eigentlich mit einer Stärke und nicht mit einer Schwäche.
Henry Markram fasst seine Schlussfolgerungen zur Intense World Theory zusammen, der Theorie einer intensiv wahrgenommenen Welt, auf die Autisten mit Rückzug reagieren. Bis heute werden seine Studien von deutschen Autismusforschern wenig beachtet. Hierzulande nähert man sich der Krankheit vor allem von der psychologischen und psychiatrischen Seite.
Wo er recht hat, ist, dass Patienten mit Autismus-Spektrum-Störungen oft sensorische Reize nicht gut filtern und unterdrücken können. Also das zum Beispiel, viele sind sehr lärmempfindlich, ja, das gibt's. Und man nimmt eben an, dass da tatsächlich diese spezialisierte Verarbeitung von einfach sensorischem Input, ist ja riechen, schmecken, hören, sehen und so weiter, dass das schwerer ist, sozusagen das in ein Gesamtbild zu integrieren und im Grunde so eine Szene draus zu machen, ein Gesamtverständnis von Wahrnehmung. Also dass ich praktisch, was weiß ich, ein Auto um die Ecke fahren höre und dann auch damit rechne, dass das dann auch gleich kommt. Diese Integration dieser sensorischen Reize, das ist für Patienten mit Autismus relativ schwierig. Und insofern stimmt es, dass da zu wenig Filter da ist.
Sagt die Kinder- und Jugendpsychiaterin Christine Freitag. Sie koordiniert die für deutsche Experten wichtigste Wissenssammlung zum Thema Autismus, eine sogenannte S3-Leitlinie. Zum ersten Mal haben Experten aus Wissenschaft und Praxis da in den letzten Jahren all das gesicherte Wissen darüber zusammengetragen, wie man Autismus am besten diagnostiziert und behandelt. Die Leitlinie enthält wissenschaftlich abgesicherte Empfehlungen für Ärzte, Therapeuten und Betroffene. So lässt sich die Störung heute deutlich besser behandeln als früher. Zwar gilt Autismus prinzipiell als unheilbar, doch vor allem Verhaltenstherapien können Kindern helfen, im Leben besser zurechtzukommen. Anders als früher zählt man heute viel weniger auf dressurartiges Schritt-für-Schritt-Lernen im Befehlston, zum Beispiel wenn autistische Kinder sich nicht alleine anziehen wollen.
Früher ist da viel mit Gummibärchen gearbeitet worden oder sowas, das macht man eigentlich gar nicht mehr. Das macht man nur vielleicht ganz am Anfang, wenn das Kind auf nichts anderes anspricht in dem Sinne. Aber man versucht eigentlich nur noch sozial zu verstärken, indem man lächelt oder klatscht oder sowas oder einfach sagt, gut gemacht. Also dass man die Kinder weg von diesen materiellen Verstärkern bringt und vor allem sollte es dem Kind Spaß machen, überhaupt zu interagieren. Und wenn so ein Kind dann lernt, mit Erwachsenen gut zu interagieren, dann lernen die Kinder nämlich teilweise von selber und schauen sich auch selber Dinge ab.
Doch nicht nur das Kind steht heute im Fokus der Therapie. Es kann auch helfen, bei den Eltern anzusetzen, erklärt der Psychologe Dr. Bastian Schrott.
Es gibt einfach viele Verhaltensweisen, die Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen, die eine große Herausforderung sind für die Eltern. Zum Beispiel sind das aggressive Verhaltensweisen, oppositionelles Verhalten, das heißt nicht an Regeln halten, nicht mitarbeiten, aber auch impulsive Verhaltensweisen. Und das führt bei den Eltern zu Stress, weil sie nicht wissen, wie sie damit effektiv umgehen können. Und das kann dazu führen, dass diese Verhaltensweisen noch mal mehr verstärkt werden. Und wenn wir den Eltern Hinweise geben, wie sie damit effektiv umgehen können, dann ist es eine Entlastung für die Eltern, aber auch eine Entlastung für die Kinder.
Bastian Schrott hat in einer Studie am Universitätsklinikum Marburg systematisch untersucht, ob es hilft, Eltern darin zu schulen, wie sie ihr autistisches Kind besser erziehen und schwierige Situationen meistern können. Sogenannte Elterntrainings sind bei anderen Störungen bereits erprobt.
Für Autismus-Spektrum-Störungen gibt es dann noch weniger Studien. Deswegen haben wir eine durchgeführt und wir haben herausgefunden, die wirken auch da. Zum einen bei den Kindern nehmen die aggressiven oder expansiven Verhaltensprobleme ab. Bei den Eltern scheint es so zu sein, dass die sich als selbstwirksamer wahrnehmen. Das heißt, sie schätzen sich effektiver ein in ihrer Rolle als Erzieher. Und es scheint auch so zu sein, dass sie weniger stressbelastet sind. Also dass sie einfach auch gelassener mit schwierigen Situationen umgehen können und dadurch auch nochmal angemessener auf die Kinder reagieren können.
Was hilft Autisten? Wie kann man ihnen das Leben erleichtern? Und unter welchen Bedingungen sollten autistische Kinder aufwachsen, um als Erwachsene möglichst wenig von ihrer Entwicklungsstörung oder sollte man sagen Besonderheit beeinträchtigt zu sein? Auch Henry Markram hat sich damit beschäftigt und dies ist vielleicht der heikelste Teil seiner Forschungsarbeiten. Markram geht davon aus, dass sich das Gehirn von Kindern und Jugendlichen noch in der Entwicklung befindet. Diese Entwicklung ist beeinflussbar. Und das passiere, so Markram, bei autistischen Kindern oft zum Schlechten hin.
Es lässt sich auf eine Sache reduzieren. Für ein autistisches Kind kann jede Form von Überraschung traumatisch sein. Egal, ob es um das Essen auf dem Teller geht, was du sagst, wer zur Tür hereinkommt, wie man zur Tür hereinkommt, Farben im Raum, die Anordnung der Stühle, ob man es mit dem Auto oder dem Bus zur Schule bringt. All das muss nicht traumatisch sein, aber es kann.
Any kind of surprise is potentially, not always, but potentially traumatic.
Als Markram zu dieser Erkenntnis kommt, ist sein Sohn bereits ein Jugendlicher. In den Jahren zuvor hat der Forscher versucht, seinem Kind ein Leben voller Anregungen zu bieten, ist mit ihm um die Welt gereist, hat ihm Snowboarden beigebracht und mit ihm das Death Valley erkundet. Nach anfänglicher Begeisterung hat sich Kai immer weiter zurückgezogen, wollte nichts mehr von all dem wissen.
The problem is that in the early phases you don't see the trauma.
Das Problem ist, dass man das Trauma am Anfang nicht erkennt. Kai ist Ski und Snowboard gefahren. Heute würde er nie auf einen Ski steigen. Er würde nicht mal durch Schnee laufen. Damals hat es ihm gefallen. Aber Autisten vergessen eben nichts. Nicht die schmerzenden Stiefel, keinen einzigen Sturz, keine frierenden Hände, wenn man sich die Handschuhe auszieht. All diese Momente werden nicht vergessen, sondern im Gedächtnis angehäuft. Und so wird Skifahren und Snowboarden zum No-Go.
Neue Reize, Überraschungen sind schädlich für das junge autistische Gehirn, verstärken die Störung nur, sagt Henry Markram. Umgekehrt aber könne eine reizarme Umgebung das beste Mittel gegen Autismus sein. Nur, dass eine solche Umgebung in der westlichen Gesellschaft heute kaum noch existiert.
What the theory says is that it could be that you have autism.
Meiner Theorie nach lässt sich Autismus überwinden. Wenn man in einer Umgebung aufwächst, die arm ist an Überraschungen, kann man ihn überwinden, während man die kritischen Phasen der Hirnentwicklung durchläuft. Und wenn man das schafft, dann ist es tatsächlich unumkehrbar. Und man hat ein Gehirn, das eben nicht diese Überreaktionen hat, aber außerordentliche Fähigkeiten. Womöglich wären viele Genies der Vergangenheit Autisten geworden, hätte es in ihrer Umgebung viel Unordnung, 1000 Spielsachen, Fernsehen, Videospiele und sowas gegeben. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir heutzutage mehr Autisten sehen als früher.
In dieser Theorie steckt Sprengstoff. Sie weckt Hoffnung bei Eltern autistischer Kinder. Hoffnung, die sich vielleicht nie erfüllen wird. Henry Markram und seine Frau bekommen viele Zuschriften von Eltern und sie müssen viel Kritik von anderen Forschern aushalten. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten die Studie zu früh veröffentlicht. Solange man nicht sicher sein könne, dass sich eine reizarme Umgebung tatsächlich positiv auf das autistische Gehirn auswirkt, dürfe man nicht zu einem dramatischen Wechsel in der Behandlung dieser Kinder aufrufen. Dabei gelingt es einer Doktorandin Markrams sogar, auch diese These in einem Experiment mit autistischen Ratten zu untermauern. Tiere, die zunächst ängstlich waren, ihre Artgenossen mieden und lieber mit Holzklötzen spielten. Sie werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die man in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen lässt.
Die Ergebnisse waren sehr eindrucksvoll. Sie waren im selben Käfig wie immer. Aber es veränderten sich die Materialien, Strukturen, Farben und Gerüche. Es handelte sich also um eine sehr sinnesintensive Umgebung. Aber wir haben diese Umgebung, die Stoffe oder Gerüche, auf unvorhersehbare Weise immer wieder geändert. In der einen Gruppe haben wir solche Veränderungen auf sehr vorhersehbare Weise vorgenommen, sodass zum Beispiel klar war, morgen wird diese gelbe Pappe durch eine blaue Pappe ersetzt. In der anderen Gruppe ließ sich nicht vorhersagen, was am nächsten Tag passieren würde. Dort stieg die Angst deutlich an, während in der anderen Gruppe die Symptome weitgehend eliminiert wurden.
Ein eindrucksvolles Experiment, wenn auch letztlich kein Beweis, dass Henry Markrams These stimmt. Immerhin sind in den letzten Jahren einige Studien erschienen, die seine Intense Word Theory stützen, auch wenn sie immer noch weit davon entfernt ist, Common Sense zu sein. Zu Henry Markrams schärfsten Kritikern gehörte nach seinen ersten Veröffentlichungen die deutsch-britische Neurowissenschaftlerin Professor Uta Frith, Miterfinderin des erwähnten Sally-Ann-Versuchs. Heute will sie nicht mehr über Markram sprechen. Aber auch sie hat Hoffnungsvolles zu erzählen, wenn es um die Fähigkeit des Sich-Einfühlens geht, des Sich-Hineinversetzens in eine andere Person, das sie Mentalizing nennt und das Nicht-Autisten das Kommunizieren so viel einfacher macht.
Sich zum Beispiel zu unterhalten, wie wir es gerade machen, Fragen und Antworten, die so fließend einander übergehen. Und gerade diese subtilen Sachen, dazu braucht man Mentalizing und gerade die sind nicht vorhanden in den Leuten in dem Autistenspektrum.
Lange gingen Forscher wie Uta Frith davon aus, dass dieses Mentalizing angeboren sei. Wem es fehlt, der kann es nicht erlernen. Doch das gilt nur für einen Teil dieser Fähigkeit.
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass verspätet auch viele Autisten verstehen, dass andere Menschen anderes denken als sie selbst. Aber es ist eben nur auf eine langwierige Lernphase zurückzuführen, dass sie das verstehen. Und sie müssen das bewusst machen, während wir den Luxus haben, wie ein Navi beim Autofahren, einfach automatisch zu wissen, was der andere denkt.
Das autistische Gehirn, es hält für Forscher wohl noch viele Überraschungen parat. Schritt für Schritt ist die Wissenschaft dabei, diese Störung besser zu verstehen, wirksamere Behandlungsmethoden zu entwickeln und die Eltern autistischer Kinder stärker zu unterstützen. Doch mindestens so wichtig wie die Erforschung ist der Umgang mit Autisten in der Gesellschaft. Henry Markrams Sohn Kai, der heute in Israel lebt, hat zumindest beruflich seinen Platz gefunden, erzählt der Autor Lorenz Wagner.
Er arbeitet im Gericht und ist in der Security im Gericht, im Wachschutz. Er ist ganz normal angestellt wie die anderen dort, hat nicht eine Art Inklusionsrolle da. Und er wird bezahlt wie alle anderen. Das Besondere an dem Denken daran ist, dass man festgestellt hat in der Wissenschaft, wenn Menschen in einen Raum kommen, Teil einer Gruppe sind, die ein wenig anders sind. Ob die jetzt behindert sind, ob es Menschen mit Down-Syndrom sind, ob es Autisten sind, dass viele dieser Menschen einen besonderen Einfluss haben auf diese Gruppe und eine beruhigende Wirkung haben auf diese Gruppe. Und das ist im Gericht natürlich Gold wert, wo viel gestritten wird, wo eine gereizte Stimmung ist. Und das heißt, er ist einfach dadurch, dass er ist, wie er ist, ein wertvoller Arbeitnehmer oder Kollege für die anderen. Und er muss nicht sich verstellen oder sonst was. Und das, was er anders ist, wird genutzt und kommt allen zugute.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Zu viel Gefühl? Neue Erkenntnisse über Autismus. Eine Sendung von Oliver Buschek. Redaktion Iska Schregelmann.